Willkommen in Korinth. Korinth, es geht um den Korintherbrief heute Morgen, ein kleiner Ausschnitt. Korinth, einer der damals wichtigsten Städte in Griechenland und ein Umschlagplatz des Handels mit seinem wichtigen Hafen, der dort war damals, und der guten Position zwischen Spanien, Italien, Sizilien, Kleinasien und Ägypten. Da ging die große Handelsstraße durch, eine Weltstadt mit den extremsten sozialen Gegensätzen. Und das müssen wir uns einmal vorstellen. 2/3 der Bevölkerung waren Sklaven. 2/3. Und der Rest, was sich durch die Straßen in Korinth durchdrängte, waren Großhändler und Kaufleute aus Rom, aus Griechenland, aus Syrien, aus Palästina und Ägypten. 2/3 Sklaven und die andere, der große Rest, Händler. Und es gab letztendlich nur ein großes Ziel in dieser Stadt, und zwar das Geld machen. Geld machen war das große Ziel. Und genauso eng verbunden war damals auch die Sittenlosigkeit in dieser Stadt. Es war sogar ganz sprichwörtlich so. Es gibt ein griechisches Wort, das heißt Korinthiazestai. Und das bedeutet übersetzt ein ausschweifendes Leben führen. Was für ein toller Name für eine Stadt und ein Ausschnitt, was letztendlich auch Realität war in dieser großen Stadt, wo es um Geld ging, aber auch um viel Leid. Und natürlich war auch ein großer Teil von dieser Kultur in Korinth auch der große Götzendienst, Götterkulte, verschiedene Glaubensrichtungen, die dort verehrt, angebetet wurden. Tempelprostitution war ganz gang und gäbe, es war normal. Und Paulus selbst, der große Evangelist, war zweimal eine längere Zeit in dieser Stadt. Und erst beim zweiten Besuch schrieb er den Römerbrief, den wir immer wieder auch gerne lesen, zitieren. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. In dieser Stadt schrieb er dieses mächtige Werk, den Römerbrief. Und auch durch Paulus entstand in dieser Stadt der Extreme während der zweiten Missionsreise die Gemeinde in Korinth. Hier seht ihr die zweite Missionsreise. Nachdem er in Korinth war, ging es eigentlich auf den Heimweg über Ephesus und dann wieder nach Hause. Er schrieb dieser Gemeinde in Korinth insgesamt 4 Briefe, wovon wir aber nur 2 haben. 2 sind überliefert im Neuen Testament. Und ich möchte euch auf den zweiten Brief, den er geschrieben hat, und das ist der erste Korintherbrief, nämlich vom ersten Korintherbrief gab es noch einen Brief, auf diesen Brief möchte ich gerne eingehen heute Morgen. Es war eine Gemeinde, die diese Stadtprobleme nämlich vor Augen hatte und nicht nur vor Augen hatte, sondern auch mit hineinbrachten in die Gemeinde. Man sagt immer wieder auch, dass die Gemeinde ein Abbild der Gesellschaft ist. Denn die Menschen kommen ja nicht gleich verändert in die Kirche hinein oder in die Gemeinde, sondern sie kommen mit denen, mit der Prägung, die sie haben, in die Gemeinde hinein und bringen auch die Werte mit, die sie in der Gesellschaft gelernt haben. Und das ist eine große Herausforderung, in der wir auch heute noch stehen. Und als Paulus dort angefangen hat zu predigen, haben sich viele Juden, an die er sich als erstes gerichtet hat, von Paulus abgewendet. Aber durch seine Helfer, er war mit 2 Helfern dort, und zwar Timotheus und Silas, kamen doch manche Juden, nicht viele, aber manche Juden kamen dort zum Glauben, aber dafür auch ganz, ganz viele Griechen, die verstanden haben, ja, dieser Jesus Christus ist derjenige, der von Gott gesandt wurde. Sie haben Jesus Christus erkannt und haben angefangen, an ihm zu glauben. Wer das nachlesen will, kann es in Apostelgeschichte 18, Vers 5 bis 8 mal nachlesen, wo diese ja, diese Ansprache von Paulus war und die Juden sich abgewendet hat und viele Griechen zum Glauben gekommen sind. Heute schauen wir in den zweiten Paulusbrief, 1. Korinther, hinein. Er wurde so etwa 54, 55 nach Christus geschrieben von Paulus und er greift alle möglichen Fragen des Lebens und alle möglichen Lehrfragen auf und möchte sie den Korinthern beantworten, aber auch ein Stück weit auch uns heute beantworten. Aber der letztendliche Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, war, weil Menschen in der Gemeinde, in die Gemeinde eingedrungen sind, eben aus der Gesellschaft, die einfach Lust hatten zu zanken. Die hatten so richtig Lust, da ein bisschen zu reiben und ein bisschen zu provozieren und so weiter. Steht in 1. Korinther 11, Vers 16, wo beschrieben wird, wie sie Lust haben zu zanken. Und der Brief greift hier ein und er möchte die Gemeinde wieder auf einen festen Grund stellen, und zwar auf den festen Grund Jesus Christus, auf den dieser Streit letztendlich unmöglich wird. Denn dieser Streit drehte sich nicht mehr um das Fundament, sondern um alles andere. Unser Text steht im ersten Teil des Buches, in dem es darum geht, wie ganzheitlich, wie ganz das Evangelium unser Leben betrifft und wie es sich auf alle Lebensbereiche und somit auch auf das Gemeindeleben auszuwirken hat und auswirken wird, wenn wir diese Ganzheit verstanden haben. Es geht um den einen Maßstab aller Verkündigung, wie es ihre Macht entfaltet und diesen einen Weg aufzeigt, wie wir Gott und das, was er für uns getan hat, verstehen können. Und wir, wie auch schon damals die Korinther, dürfen uns während dem Lesen schon fragen, ob wir nach diesen Maßstäben Gottes leben und verstehen wollen, was Gott meint oder auch nicht. Deshalb leuchtet für mich hier die Frage auf, die Katrin auch schon gestellt hat, nach dem, für was lebe ich? Für was lebe ich? Und lasst uns einfach einsteigen. Ich habe euch nicht den ganzen Text im Vorhinein mitgebracht, sondern immer schrittweise, damit man sich nicht in dem ganzen Text verliert. In 1. Korinther 2, Vers 1 schreibt Paulus: An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Wer jetzt nochmal wissen will, was für ein Geheimnis der Gemeinde ist, der darf gern die Heilige Abendpredigt nochmal nachhören, da erkläre ich das ausführlich. Aber schon hier komme ich selbst, wenn ich das lese, ins Stocken. Denn wie oft habe ich schon gedacht, es liegt an mir und an meinen Fähigkeiten, ob sich Menschen durch das, was ich sage, vom Glauben überzeugen lassen oder auch nicht. Wie oft bin ich an dieser Frage gescheitert, herausgefordert, abgeprallt? Paulus sagt hier aber, es kommt nicht darauf an, wie toll wir sind, wie wortgewandt wir argumentieren können, wie professionell wir unsere Gottesdienste durchtakten, wie stark wir uns in der Rhetorik schulen oder ob wir uns die besten Argumente anlesen und dann dem Nächsten um die Ohren hauen können. Das ist eben nicht der Schlüssel zu den Menschen. Das war damals nicht so und das ist heute immer noch nicht so. Und versteht bitte mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass es nicht wichtig ist, sich mit Rhetorik auseinanderzusetzen, dass wir gute Gottesdienste machen, dass es reibungslos zwischendurch mal funktioniert und so weiter. Das ist natürlich wichtig, aber das ist nicht der wichtige Punkt, was wir brauchen, damit Menschen zum Glauben kommen, damit Menschen diesen Jesus Christus erkennen. Es ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Es steckt hier sogar eine große Gefahr darin, wenn wir das als wichtigster Faktor sehen. Und zwar, dass wir Menschen nicht an Jesus Christus binden, sondern dass wir Menschen an uns binden. Das ist auch eine große Gefahr für Pastoren, die rhetorisch richtig gut sind, ein Glück gehöre ich nicht dazu, dass alle sagen, oh, der Prediger, der ist das Wahre. Deswegen glaube ich. Aber was passiert, wenn dieser Pastor nicht mehr da ist? Wenn es nicht so kommt, wie der Pastor das mal angekündigt hat. Wenn das Vertrauen plötzlich weg ist, weil das Vertrauen nicht auf Jesus Christus gesetzt wurde, sondern auf den Verkündiger da vorne. Die Gefahr ist, dass sie nur unsere Jünger werden, aber nicht seine. Übrigens, Paulus war scheinbar auch nicht so der beste Redner. In 2. Korinther, im vierten Brief, den er geschrieben hat, 11, Vers 6, schreibt Paulus, mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt. Ach, wie sympathisch. An Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht. Paulus verteidigt seine Stellung hier in dieser Stelle als Apostel und er betont, dass es auf etwas anderes ankommt. Ihr werdet auch merken, wenn ich jetzt weitergehe, ich werde viel begründen, einfach aus der Bibel heraus. Ich habe viele Bibelstellen mitgebracht, einfach um zu zeigen, die Bibel beantwortet sich oftmals einfach selbst. Denn er schreibt weiter in der Stelle, die wir heute Morgen noch näher anschauen wollen, im Vers 2, nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wo ist die Aufmerksamkeit, wenn wir das lesen? Wo ist die Aufmerksamkeit, wenn wir reden? Ist die Aufmerksamkeit bei uns? Hoffe ich, dass ich angeschaut werde? Lebe ich für meinen Ruhm, dass sie zu mir aufschauen? Das gilt nicht nur für die, die hier vorne stehen, das gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch, der etwas beweisen will, im Glauben, boah, ich habe einen starken Glauben, deswegen bekehren sich bei mir viel mehr Menschen wie bei dir. Aber das ist nicht Paulus' Ziel. Und das hat er auch gar nicht erreichen können. Denn ein paar Verse vorher, vor dieser Stelle, in 1. Korinther 1, Vers 17, sagt er selbst, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen. Da haben sie diskutiert darüber, wer hat mich getauft. Apollos hat mich getauft, wer war viel besser und so weiter. Und Paulus sagt, ich bin froh, dass ich wenige getauft habe. Ich bin nicht gekommen und nicht ausgesendet zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit ich nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Paulus macht deutlich, es gibt nur einen Christus, auf den alle getauft sind und beruft sich auf seinen Auftrag, vor allem auf die missionarische Verkündigung des Evangeliums. Darum geht es. Das ist seine Verpflichtung. Er möchte und er kann auch nicht mit seiner rhetorischen Redekunst überzeugen, weil er einfach nicht so begabt ist da drinnen. Sondern nur und ganz allein durch die Kraft des Kreuzes Christi. Denn nur er hat die Macht, Menschen zu retten. Nicht meine Rhetorik, nicht meine Sprachbegabung. Der Gekreuzigte ist das Zentrum des Evangeliums. Und darum geht es. Der Gekreuzigte ist das Zentrum des Evangeliums. Und dass diese Predigt nicht wirklich auf offene Ohren gestoßen ist bei Paulus. Wenn nicht Gott selbst eingreift, sagt Paulus sehr deutlich in 1. Korinther 1, Vers 22 bis 23. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Das ist doch eine super Perspektive für meinen Berufszweig, oder? Ich rede über etwas, was keiner hören will. Was die einen ärgert und die anderen für absolut dumm halten und idiotisch finden. Na, Prost Mahlzeit, dann kann ich meinen Job gleich einstecken und nach Hause gehen. Ein Glück ist nicht so weit da drüben. Da hilft es doch am besten, Da hilft doch letztendlich die beste Rhetorik nichts. Und meine tollen Argumente bringen dann auch nichts, weil es einfach nur Torheit ist, einfach nur Dummheit für Menschen, die nicht von Gottes Geist angerührt werden. Aber genau das macht den Prediger und auch jeden Menschen, der unseren Glauben weitersagen möchte, einfach von Grund auf demütig. Denn wenn wir festgestellt haben, dass wir nicht mit eigener Kraft Menschen zu Christus führen können, können wir nur unsere Hoffnung auf jemand anders setzen. Dass es nicht auf das ankommt, was ich sage, sondern aus welcher Kraft heraus ich es tue. Paulus schreibt in einem anderen Brief, im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14: Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Und wenn man das so liest, bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu stellen: Für was lebe ich dann? Für was lebe ich? Wenn ich wirklich an diesem Punkt angekommen bin und erkannt habe, dass nichts auf dieser Welt mir noch etwas geben kann, außer Christus Jesus selbst. Wenn ich erkannt habe, dass die Welt für mich gestorben ist, für was lebe ich dann noch? Für was möchte ich denn noch leben? Paulus hat es erkannt und ich möchte das auch zutiefst in mir selbst erkennen und ich wünsche dir, dass du das auch immer mehr erkennst. Von tiefstem Herzen. Und das ist einer meiner Lieblingsstellen in Galater 2, Vers 20, wo Paulus feststellt: Nicht mehr ich bin es. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Ich hänge mich nur noch an Christus. Und als wäre das nicht schon genug, was Paulus hier festgestellt hat, erzählt er auch noch, dass es ihm ja gar nicht so leicht gefallen ist mit dem Weitersagen von dem, was Jesus für ihn getan hat. Man denkt ja, Paulus, das war ein Tier, ja, der ist da in jeden Ort, jede Stadt reingerannt und dann bam, vollmächtig gepredigt. Nein, er schreibt weiter in unserem Abschnitt in Vers 3: Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Ein Mann wie Paulus, mit oftmals sehr harten Aussagen, der hatte die Hose voll. Der ging in diese Stadt hinein und wollte etwas erzählen, aber er hatte Angst. Und obwohl er schon für das leben wollte, nur noch für das leben wollte, was er erkannt hat. Und das ist mir so sympathisch. Im zweiten überlieferten Brief schrieb Paulus selbst in 2. Korinther 10, Vers 10, denn die Briefe, sagt man, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Also das, was er geschrieben hat, das war vollmächtig, wenn man das gelesen hat, boah, der hat wirklich was zu sagen. Aber wenn er dann da war vor Ort, vielleicht hat er eine Fisselstimme gehabt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, hat er gesagt, was will der uns schon sagen? Und überleg mal, was dieser Paulus bewirkt hat. Wie viele Briefe im Neuen Testament von ihm überliefert sind. Paulus, der große Evangelist, der schon eine Missionsreise übrigens hinter sich hatte, bevor er die Gemeinde in Korinth gegründet hat, ja, der hatte ja schon mega viel Erfahrung im Reden und im Schreiben. Dieser Evangelist hatte diesen Ruf. Er war unsicher, er war schwach. Er war ängstlich und hatte vielleicht noch nicht einmal damit gerechnet, dass so zurückhaltende Worte, die er dort weitergegeben hat, so vollmächtig in die Menschenherzen eingedrungen ist. Aber er schreibt weiter in Vers 4, was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Das, um was es geht, ist nicht die Redekunst, nicht das, was wir von einem guten Redner heutzutage erwarten. 1. Korinther 4, Vers 20, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Wenn Gottes Geist machtvoll wirkt, ist die Art der Verkündigung niemals ausschlaggebend. Und ihr Lieben, genau danach sehne ich mich, dass es nicht darauf ankommt, wie wir etwas formulieren, ob wir es mit Angst, mit der Hose voll, wie auch immer, weitergeben, sondern dass wir es in seiner Kraft tun. Nicht perfekt, nicht die perfekte Ansprache, nicht mit Redefähigkeit überzeugen. Sondern indem ich für ihn lebe, indem ich ihm gehöre, in seiner Kraft das tue, was ihn ehrt. Und was er durch mich tun möchte, ist letztendlich seine Sache, weil wir gehören ihm. Ich lebe nicht mehr, er lebt jetzt in mir und durch mich und zu anderen Menschen hin. Ich vertraue ihm, dass es gut ist, was er jetzt durch mich machen möchte. Ich möchte ihm immer mehr gehören, dass ich in diesem irdischen Leben an den glaube, der mir als einziger Frieden geben kann. Jesus Christus sagt weiter, in Jesus Christus, und in Vers 5 geht es weiter, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweise gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das ist fast dieselbe Stelle wie im 1. Korinther 4, Vers 20. Und mit dieser Feststellung möchte ich jeden von euch sagen, nicht der Prediger, der hier vorne steht, mit seiner Redekunst, ist der ausschlaggebende Punkt, damit Gottes Reich wächst und dass Menschen zum Glauben kommen. Sondern es kommt darauf an, ob du heute, an diesem Tag, für Jesus Christus lebst und Gottes Kraft durch dein ganzes Sein entfalten lässt. Deshalb haben wir hier nicht nur einen Redner hier im Raum, sondern wir haben über 100 Redner hier im Raum. 100 Menschen, die durch das, was sie sind, durch das, was sie glauben, und zwar an Jesus Christus, den Gekreuzigten, automatisch Sprachrohre in dieser Welt sind, wodurch Gottes Geist und Kraft machtvoll durch uns wirkt und wirken wird. Für mich ist immer da die Frage, wie verstopft ist mein Sprachrohr? Aber dass wir eins sind, das steht fest. Und das motiviert mich, zwischendurch mal das Sprachrohr durchzublasen und Gottes Geist Raum zu geben. Das Wunder, das in diesem Ganzen dann passiert, ist an sich schon unerklärlich, weil wir eben nur schwache Menschen sind. Schwache Menschen sind Gefäße, die eigentlich rissig sind, die löchrig sind, die undicht sind. Ich habe euch das letzte Mal das Bild gezeigt von diesem Gefäß, von diesem Tongefäß, wo Risse drin sind, wo Löcher drin sind. Aber genau das macht uns zu solchen Menschen, die Gott wirklich gebrauchen kann. Wir haben es irgendwann mal in einer Predigt mal, ich glaube, ich habe es irgendwann mal gehört, ich fand es ganz gut, wo keine Risse drin sind in Gefäßen, da kann nichts ausströmen zu anderen hin. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir gebrochene Menschen sind, dass wir verletzte Menschen sind, dass wir unsere Probleme haben im Leben, denn das macht uns zugänglich für andere. Und wir können anderen zeigen, ich bin nicht perfekt, aber die Hoffnung ist größer und die strömt durch unsere Risse, unsere Gebrochenheit zu anderen Menschen hin. Es ist nur ein Bild, aber ich finde es eigentlich für mich hilfreich, dass ich hier nicht den perfekten Pastor hier vorne spielen muss, denn das bin ich nicht. Ich kann euch dienen, indem ich ein gebrochener Mensch bin, indem ich meine Dinge erlebt habe im Leben und euch weitergeben kann, dass nicht alles perfekt sein wird und sein muss, aber wir trotzdem Gefäße für ihn sind und wir andere Menschen dadurch beschenken können. Genau das macht uns zu solchen Menschen, die Gott wirklich gebrauchen kann. Paulus schreibt in 2. Korinther, in seinem vierten Brief, Kapitel 4, Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Wer ohne Demut predigt oder das weitergibt, wird, glaube ich, keine Kraft Gottes entfalten können. Aber wenn wir das verstanden haben, dass Gott gerade diese gebrochenen Gefäße gebrauchen möchte, um sich zu verherrlichen, dann sind Wunder möglich, weil es nicht mehr aus uns heraus passiert. Und genau das ist das Wunder, das auch Paulus so erleben durfte. Seine Unvollkommenheit ist durch Gottes Kraft zum Segen für viele Menschen in Korinth geworden. Und wir dürfen das heute lesen und dürfen diesen Segen selbst erleben. Und deshalb gilt die Frage an uns alle heute Morgen. Für was lebst du? Für was lebe ich? Wollen wir diese Gefäße sein, die zwar unperfekt sind, aber durch Jesus Christus in dieser Welt leben kann und andere Menschen Jesus Christus durch diese Gefäße erleben dürfen? Dass wir nur den kennen, der für uns gekreuzigt ist, Jesus Christus, und sich die Kraft Gottes im Übermaß entfalten kann. Nicht aus uns, nicht aus unserer Kraft, weil wir so gut sind, rhetorisch oder argumentativ, sondern aus seiner Kraft. Und ich glaube, wenn wir das immer mehr begreifen, und ich glaube, es geht ganz stark darum, dass wir uns ihm immer wieder hinhalten, dass wir uns von ihm befüllen lassen, dass wir mal den Fernseher ausschalten, fällt mir öfters mal schwer, und einfach sagen, nein, jetzt bist du dran, Jesus, und du bist meine Hoffnung, nicht dieser Kasten da vorne. Und uns befüllen lassen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Nicht aus uns heraus, sondern aus ihm. Die Welt wird unwichtig. Christus, der Gekreuzigte, ist unsere Kraft. Und wenn wir das auf die Ewigkeit mal anschauen, wie das ist, unsere 70, 80 Jahre hier, im Verhältnis zu dem, wird die Welt wirklich unwichtig. Ich lebe nicht mehr für mich, ich lebe für Christus. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast hier auf diese Erde. Und dass dein Sohn, Jesus Christus, der Gekreuzigte, unsere einzige Hoffnung in dieser Welt ist. Dass dein Kreuz wirklich dieser Dreh- und Angelpunkt ist, um den sich alles dreht, an dem sich alles entscheiden wird, woraus die Kraft kommt, um Menschen zu begegnen und dich zu erreichen. Und wir demütig einfach dastehen dürfen, beobachten dürfen und dich ehren, lobpreisen und dir danken dürfen für das, was du tust. Natürlich wollen wir nicht faul sein und uns nicht verbessern wollen, in dem, wie wir kommunizieren können. Aber das Fundament, du, Jesus Christus, das ist unsere erste Priorität. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern du, Christus, lebst in mir. Und das lebe ich im Glauben bis an der Weltende, bis mein Leben zu Ende ist, bis unsere Leben zu Ende sind und wir sehen können und erfahren dürfen, was wir die ganze Zeit im Vertrauen wirklich auch geglaubt haben. Sei willkommen in meinem und in unserem Leben. Entfalle dich, Heiliger Geist, in unserer Mitte. Setz du uns frei, das zu tun, was du tun möchtest. Und wir wollen dir in jedem Schritt vertrauen. Amen.